Ich habe heute Abend 45 plus X und ich beginne mit einem X und mache mit 45 weiter. Nee, ich möchte noch etwas kurz zur Fragenstunde sagen heute. Deshalb habe ich gesagt, ich beginne mit einem X. Die Stelle aus Lukas 22, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Wir können das nicht nur auf die Römer beziehen. Petrus tut in Apostelgeschichte 2 predigen, die ihr Christus ans Kreuz geschlagen habt. Und wir lesen von über 3000, die sich bekehrt haben. Das ist das eine. Also es bezieht sich auch auf das Volk Israel, wenn wir das sehen im Zusammenhang mit der Apostelgeschichte. Das zweite, die Schuld Israels und der Nationen an der Kreuzigung wird immer in einem Zusammenhang genannt in der Apostelgeschichte, die ihr in den Händen der Römer überliefert haben. Also die Nationen sind genauso schuld am Tod des Herrn. Das dritte, Paulus war nicht dabei damals und er konnte sagen in Unwissenheit nach seiner Bekehrung. Er gehörte nicht zu denen, die Christus wirklich begegnet waren und sich wissentlich dagegen gelehnt haben, von denen wir lesen in der in Evangelien, sondern Paulus konnte sagen, trotz aller Feindschaft, die er erkannt hat, dass es im Rückblick unwissend war. Wir müssen auch hier einen Unterschied sehen. Und der vierte Gedanke dazu, Rembrandt hat ein wunderbares Bild über die Kreuzigung gemalt, wie Christus ans Kreuz genagelt wird. Und im Gesicht einer der Soldaten erkennt man Rembrandts Gesicht. Und er hat es auf die Tiefe verstanden, ich und meine Sünden. Und das ist ja nur die unverdiente Gnade Gottes. Wir sind die dahingegebenen Nationen nach Römer 1, die Gott fördern, die in Finsternis wandeln, die verstockt sind nach dem Epheserbrief. Und es ist nur die Gnade Gottes, dass wir das erkannt haben. Dass es mein Leben, meine Schuld war, die Christus ans Kreuz getrieben hat. Das zu der Sache, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte noch kurz etwas zu den Thema Ehe sagen, weil mir das doch ganz wichtig ist, noch in Bezug auf unsere Gemeinde, auf unser persönliches Leben in der Stille. Wie oft danken wir persönlich für unseren Ehepartner? Und das, was uns der Herr durch ihn geschenkt hat, in der persönlichen Stille, da beginnt es, bei allen Schwierigkeiten, die es geben kann. Wie oft beten wir um Bewahrung für unsere Ehen? Weil wir wissen um alle sündigen Abgründen unseres eigenen Lebens. Und wie viel wird in unseren Gemeinden gebetet für die Bewahrung und Erhaltung gläubiger Ehen und Familien. Ich möchte es einfach weitergeben, das ist ein Gebiet, das total vernachlässigt ist. Wir kommen da meistens, wenn es soweit ist, das heißt jetzt auch nicht, dass es automatisch ein Schutz gegen alles ist, aber gerade in der heutigen Zeit müsste das uns ein ständiges Gebetsanliegen in den Gemeinden sein. Auch dann, wenn noch alles gut läuft, um Bewahrung zu beten für die Ehen, für die Familien, um Bewahrung zu beten für die eigene Ehe, immer wieder zu danken für das, was mir der Herr im anderen geschenkt hat. Ein nächster Gedanke, den ich noch sagen möchte in dem Zusammenhang, weil er mir einfach wichtig ist, Ehebruch beginnt nicht erst im körperlichen Bereich. Das ist der vollzogene Ehebruch. Ehebruch beginnt im seelischen Bereich. Und nirgends lügen wir uns selbst so an wie auf diesem Gebiet. Was möchte ich damit sagen, wenn es eine Person des anderen Geschlechtes gibt, von der ich mich besser verstanden fühle, wie von meinem Ehepartner, dann ist Alarmstufe dunkelrot in dem Zusammenhang. Und dann gibt's nur eins, Abstand. Sonst lügen wir uns selber an. Ich möchte sagen, in der Seelsorge der Grundsatz, Seelsorge an Frauen sollte nur Frauen ausüben und an Männer nur Männer oder im Beisein der Ehefrau. Mit einer Frau, aber niemals allein. Das muss ein Grundsatz sein, dass man nach dem ersten Mal fragt, kann ich sie an eine Frau weitergeben oder kann ich an meine Frau das weitergeben oder meine Frau mit einbeziehen. Ein absoluter Grundsatz, weil nirgends lügen wir uns selber so an wie auf diesem Gebiet. Und dass wir auch in richtiger Weise aufeinander Acht haben, den Mut haben, in Liebe einander zu begegnen, wenn wir sehen, sich jemand da, der Probleme hat mit der Distanz zum anderen Geschlecht, und wenn es nur im seelischen Bereich ist, dass wir ihm sagen, du, pass doch auf, wenn du dir das auch selber nicht bewusst bist, aber pass doch einfach auf, dass du lieber mehr den Kontakt zu Brüdern suchst, wie zu Glaubensschwestern und so weiter, überlass doch das den Glaubensschwestern in der Gemeinde, wo es dann wirklich um seelische Bindungen geht in diesem Zusammenhang, dass wir hier einfach, ja, den Gefahren, nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern die kleinen Füchse im Weinberg, da müssen wir wirklich anfangen auf dem Gebiet. Und ich sage es nochmal, wir stehen alle nur durch die Gnade des Herrn. Keiner hat von uns was in der Tasche und kann sagen, mir passiert es bestimmt nicht. Und das treibt einem in die Abhängigkeit, ins Gebet um Bewahrung auf diesem Gebiet. Und dass wir die Ehen wirklich stärken, auch wenn der Ehepartner ungläubig ist. Unser erstes Ziel muss sein, die Ehe zu stärken, wo es nur geht. Ich habe gesagt, wenn der Ungläubige sich scheiden lassen will, ist er frei. Aber unser Ziel muss sein, auch dort zuerst die Ehe zu stärken und nicht noch einen Keil zwischen rein zu treiben oder sonst irgendetwas. Wir kommen zu Malachi 3, Vers 1 bis 12 und Vers 22 bis 24. Und ich glaube, das ist auf Ihren gelben Papieren drauf, die Gliederung im Ordner.
Also das ist zum Abend nochmal besonders hell. Das ist das ganz hellgelbe.
Jawohl. Malachi 3 ab Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird läutern die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie die Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher, gegen die falschen Schwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waisen unterdrücken und dem Fremden wegdrängen. Und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Aber ihr Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Vers 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Eine kleine Anmerkung, wenn Sie einmal Zeit haben, hören Sie einmal den Messias von Georg Friedrich Händel. Er hat in wunderbarer Weise den Anfang von Malachi 3 Vers 1 und 2 eingebaut in dieses Werk. Und es leuchtet wirklich auf, wie dort das Evangelium im Zusammenhang gebracht wird auf diesem Hintergrund. Kapitel 2 endet mit dem frechen Vorwurf des Volkes, dass Gott kein Gottesgericht ist. Und ich habe es gesagt, für die nächsten über 400 Jahre, fast 500 Jahre, schien sich das alles zu bestätigen. Wir haben ja die Zeit des göttlichen Schweigens bis Johannes dem Täufer und dann noch einmal die Zeit bis 70 nach Christus, als sich dann alles erfüllte, was gesagt war. Und damit sehen wir, dass es ein Zeichen des Abfalls und des damit verbundenen Gerichtes ist, wenn der Herr den Dingen scheinbar den Lauf lässt, ohne einzugreifen. Das ist immer ein Zeichen des Abfalls und des Gerichtes. Vorher hat der Herr eingegriffen, aber jetzt lässt er diese Dinge am Ende ausreifen. In Kapitel 3, Entschuldigung, kündet der Herr trotzdem sein Gericht unwiderrufbar an, auch wenn es von Malachi aus menschlich gesehen auf eine unbestimmte Zeit hinläuft, über 400 Jahre. Das erste, das Kommen des Wegbereiters, Vers 1 und Vers 22 bis 24. Als erstes wird hier in Malachi 3 der Wegbereiter des Herrn erwähnt. Und wir finden hier eine Parallele zu Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahn den Weg des Herrn, ebnet ihm die Steppe, eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebenen werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Malachi selbst greift diesen Boden am Ende noch einmal auf in Vers 23 und 24 und spricht in diesem Zusammenhang von dem wiederkommenden Elia, der den Gerichtstag vorausgehen wird, dem Tag des Herrn, wie er es dort nennt, und dann, bevor das Land mit dem Bann geschlagen wird. Jetzt wissen wir aus den Evangelien, Malachi 3, 1 und die erste Erfüllung von Vers 22 bis 24, dass dieser Bote zunächst niemand anders war als Johannes der Täufer. Matthäus 3, 3 knüpft direkt an Jesaja 40 an. Matthäus 11, 10 bis 14 wird es auch deutlich und vor allem Matthäus 17, Vers 12 bis 23, 13, Entschuldigung, als der Herr mit seinen Jüngern vom Berg der Verklärung zurückkam und sie ihn als Messias erkannt haben und sie dann fragen, muss nicht zuerst Elia kommen und so weiter. Das Interessante ist, im Matthäus-Evangelium wird uns der Herr Jesus als der verheißene König Israels dargestellt. Und dreimal wird dort betont, dass Johannes der Täufer der verheißene Elia war. Das nächste, was interessant ist, Johannes der Täufer knüpft über 400 Jahre nach Malachi genau an der Botschaft Malachis an. Er rief Israel am Jordan zur Buße und Umkehr. Genau das Gleiche, was Malachi tat. Er sagte den Pharisäern und Schriftgelehrten mit ihrer selbstgemachten Schriftauslegung, den Sadduzäern auch, aus denen sich hauptsächlich die Priesterschaft gebildet hat, den Zorn und das Gericht Gottes voraus. Genau wie es Malachi tat in seiner Botschaft an die Priester. Er rief das Bundesvolk zum treuen Handeln untereinander auf, im Umgang miteinander. Lukas 3, Vers 10 und 14. Wir haben heute Mittag gesehen, Malachi prangert die Untreue an des Volkes untereinander. Und er wies Herodes Antipas wegen der Heirat mit einer Geschiedenen zurecht, was ihn den Kopf gekostet hat, sein Leben. Das lesen wir in Matthäus 14, Vers 1 bis 3, genau wie Malachi den Missstand von den Scheidungen im Gottesvolk aufgegriffen hat. Und es war die Aufgabe Johannes des Täufers, das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren zu lassen. Aber es waren aufs Ganze gesehen nur sehr wenige, die diesem Ruf gefolgt sind. Und wie oft nahm der Herr Jesus auf Johannes den Täufer Bezug und beklagte, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer und Priester diesem Bußruf nicht folgten. Matthäus 21, 23. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr sie saht, gereute es auch danach nicht, um ihm zu glauben. Und in Lukas 7, Vers 29 bis 30 haben wir dieses vernichtende Urteil. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Mit der Ablehnung Johannes des Täufers war das Gericht, welches Maleachi über die damalige Priesterschaft voraussagte, endgültig beschlossen. Wir haben heute Mittag schon gesehen, 70 nach Christus, wie sich das auf furchtbare Weise erfüllt hat. Weil es nur wenig waren, die sich durch Johannes den Täufer zum Herrn bekehren ließen und in Christus den Messias erkannte, passierte das, was der Herr vorausgesagt hatte. Das Land wird mit dem Bann geschlagen. Eine kleine Anmerkung dazu. Es war immer nur der treue Rest in Israel, der gerettet war. Nie das Volk als Ganzes. Das zieht sich durch den ganzen Prophet Jesaja. Das haben wir schon bei Elia. 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Das wird auch in Hebräer 3 und 4 deutlich. Es war immer nur der treue Rest innerhalb von Israel, der gerettet war. Nicht das Volk als Ganzes, wenn auch das Volk als Ganzes erwählt ist. Nun gibt es aber für Maleachi 3, 23 und 24 noch eine zweite Erfüllung. Die Aussagen des Herrn Jesus in Matthäus 17 lassen darauf schließen, dass hier nicht nur Johannes der Täufer gemeint ist, sondern dass es eine erste Vorerfüllung war. In Vers 11 spricht er von dem kommenden Elia in der Zukunft und in der Vergangenheit in Bezug auf Johannes den Täufer. Das ist das Interessante. Er sagt dort, Matthäus 17, 11, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, Zukunft. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, Vergangenheit. Er sagt nicht, Elia kam und hat alle Dinge wiederhergestellt, sondern Elia kommt und wird alle Dinge herstellen, Zukunft. Und Vergangenheit, ich sage euch aber, dass Elia gekommen ist. Und dann haben wir Johannes den Täufer. Und damit haben wir einen Hinweis darauf, dass Elia wohl einer der beiden Zeugen in Offenbarung 11 sein könnte, die am Ende kommen. Lassen Sie mich das anmerken, wenn Ihnen jemand begegnet, der behauptet, einer der beiden Ölbäume zu sein, oder der beiden Zeugen, und wenn er das auch ganz demütigt verpackt, sie brauchen keine Sorge haben, das irgendwie zu glauben. Es gibt immer wieder solche Leute, ich denke an eine Person, damals waren die Flugreisen noch nicht so regulär und er ließ sich dann von seinem Freundeskreis einen Sportwagen finanzieren, dass er dann umso schneller in Jerusalem sein konnte, wenn dann der Dienst der beiden Zeugen antrifft am Ende. Also nur in dem Zusammenhang, wenn irgendjemand kommt, der sich als einer der Zeugen ausgibt, das hat nichts mit Unglauben zu tun, wenn sie das total zurückweisen. Aber Elia wird wohl einer dieser beiden Zeugen sein, die dann am Ende kommen werden. Er wird wohl den treuen Rest in Israel sammeln, innerhalb von Gottes auserwähltem Volk. Und er wird eine Scheidung zwischen Gottesfürchtigen und Gottlosen herbeiführen und das Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Damit kommen wir zum zweiten, das plötzliche Kommen des Herrn. Der Wegbereiter geht dem plötzlichen Kommen des Herrn zu seinem Tempel voraus. Hier steht, er wird plötzlich kommen. In der Luther-Übersetzung steht, er wird bald kommen. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, aber verschleiert etwas den Sinn. Es geht jetzt nicht um zeitliche Nähe, also dass er sehr bald nach Elia kommt, nach Maleachi 3, 4 Jahre später kommt, sondern hier ist plötzlich, da geht es um völlig überraschend. Er wird völlig überraschend kommen. Er wird schnell kommen. Er wird unvorhergesehen kommen. Das ist gemeint, er wird bald kommen oder er wird plötzlich kommen. Und dasselbe gilt übrigens auch für Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Das ist auch dieser Aspekt. Ich werde überraschend kommen. Ich werde plötzlich kommen. In einem Augenblick kommen. Jetzt haben wir im Alten Testament keine Stelle, an der uns gesagt wird, dass Christus zweimal kommen wird. Oder der Messias. Es gibt keine Stelle im Alten Testament, wo explizit gesagt wird, Christus wird das erste Mal kommen und das zweite Mal wiederkommen. Wir sehen das erst vom Neuen Testament im Rückblick. Wie in alttestamentlichen Versen oft beide Kommen Christi in einem gesehen werden. Jesaja 11 geht um sein erstes Kommen und zugleich ums tausendjährige Reich. Das wird in einem Atem zugesehen. Das sehen wir erst im Rückblick, dass Christus zweimal kommen wird. Und deshalb spannt unser Vers 1 und 2 den heilsgeschichtlichen Bogen vom ersten Kommen des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. Genauso wie bei Elia auch der Bogen gespannt wird von Johannes dem Täufer bis ans Ende, wenn er kommen wird. Klein a, das plötzliche erste Kommen des Herrn. Israel machte ja den Vorwurf, wo bleibt der Herr des Gericht, der Herr des Gerichtes oder des Gericht Gottes. Und so wird das Kommen des Herrn zu seinem Tempel ein Gerichtszeichen für Israel sein. Und der Herr und der Engel des Bundes, den sie spöttisch herbeisehnen, ist eine und dieselbe Person in diesem Vers. Das ist übrigens ein Vers, in dem ganz klar aufleuchtet, dass Christus Gott ist. Der Engel des Bundes und der Herr ist ein und dieselbe Person. Und es ist ein großer Unterschied im Alten Testament, ob von den Engeln oder einem Engel die Rede ist oder vom Engel des Herrn. Der Engel des Herrn durfte angebetet werden. Denken Sie an Gideon, denken Sie an Manoha, den Vater von Simson. Ihm durfte geopfert werden, ihm durfte angebetet werden. Anschließend sagen die Leute immer, wir haben den Herrn gesehen und etwas anderes ist ein Engel oder die Engel. Es gäbe jetzt so viele andere Stellen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also Malachi 3,1, der Herr und der Engel oder der Bote, der Engel des Bundes, Entschuldigung, oder Bote des Bundes sind ein und dieselbe Person. Und der Bote des Bundes ist jemand anders wie der Wegbereiter. Der Bote, der vorausgesandt wird, wird am Ende von Malachi 3 deutlich. Er wird plötzlich kommen zu seinem Tempel. Das hat sich zweimal erfüllt im Leben unseres Herrn in den beiden Tempelreinigungen. Johannes 2, Vers 13 bis 22, die Tempelreinigung am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Und Matthäus 21, Vers 12 bis 17, die Tempelreinigung am Ende seines öffentlichen Wirkens. Und es ist nicht, wie die Bibelkritiker behaupten, ein Beleg dafür, Johannes hat es alles verdreht und es ist halt doch nicht so inspiriert. Deshalb haben sie einen am Ende und die anderen am Anfang. Es war zweimal, dass der Herr den Tempel gereinigt hat. Am Anfang seines Wirkens und später am Ende seines Wirkens. Er wird plötzlich zu seinem Tempel kommen. Interessant, im ersten Tempel, im Salomonischen Tempel, haben wir die Schechina. Ein Begriff, der übrigens nirgends in der Bibel gebraucht wird, sondern von den Rabbinen geprägt wurde, der aber eine wichtige Sache zum Ausdruck bringt. Das Wohnen der Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Die Wolke, die den ersten Tempel erfüllt hatte, dass niemand hinein konnte und die dann in Hesekiel 10 den ersten Tempel verlassen hatte, bevor er dem Gericht preisgegeben wurde. Im zweiten Tempel haben wir die Schechina nicht mehr, auch nicht die Bundeslade. Gott war trotzdem im zweiten Tempel gegenwärtig, als er gebaut wurde. Aber nicht mehr die Wolke des Herrn hat den zweiten Tempel erfüllt. Warum? Weil der Herr plötzlich zu seinem Tempel kommt. Und trotzdem war der Herr im zweiten Tempel, in der Schechina gegenwärtig, nämlich als Christus in den Tempel kam. Johannes 1,14, und wir sahen seine Herrlichkeit, das Wohnen der Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also der Herr war mit seiner ganzen Herrlichkeit im Tempel gegenwärtig, in menschlicher Gestalt, als Christus den Tempel gereinigt hat. Das war das Kommen des Gerichtes. Er wird plötzlich, ganz überraschend, zu seinem Tempel kommen. Die Wechsler wurden rausgetrieben. Weil der Tempeldienst überflüssig wurde, zerriss der Vorhang in seiner Todesstunde zum Allerheiligsten von oben nach unten, Matthäus 25, 51. Und deshalb wurde der Tempel 70 nach Christus nach dem Wort des Herrn seiner Zerstörung preisgegeben. Und wenn wir Matthäus 24 lesen, er ging weg vom Tempel, dann ist es viel, viel mehr, wie das halt weggegangen ist. Die Herrlichkeit Gottes hat den zweiten Tempel endgültig verlassen. Sie war mit Christus gegenwärtig und jetzt ging er weg. Es kommt was Besseres. Der Tempel wird preisgegeben. Und es war tatsächlich, wenn wir das sehen, ein erschreckendes und richtendes Kommen des Herrn zu seinem Tempel, genau wie Malachi es gesagt hat. Die Zerstörung des Tempels, das Land wurde am Ende geschlagen. Damit kommen wir zu Klein B. Ich habe gesagt, wir haben den heilsgeschichtlichen Boden in diesen beiden Versen, Bogen. Das ist auch eine messianische Verheißung. Es geht um die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus. Auch dann wird er völlig überraschend kommen, um den Rest Israels zu erretten und die Nationen zu richten. Und möglicherweise ist hier ein Zusammenhang, wir wollen nicht spekulieren, aber dass der dritte Tempel verschwinden muss und ein vierter Tempel gebaut wird, der dritte Tempel, der ja verunreinigt ist. Der Herr wird plötzlich kommen und der Tempel im tausendjährigen Reich, von dem Hesekiel spricht, wird auch ein Bethaus für alle Völker sein, wie wir bei Jesaja und bei Micha lesen. Ich habe heute Mittag etwas kurz dazu gesagt. Also er wird plötzlich wiederkommen am Ende für sein Volk. Klein C, die Bedeutung für die Gemeinde. Ich habe heute schon gesagt, wir sehen das Geheimnis der Gemeinde nicht im Alten Testament geoffenbart. Paulus sagt, dass das ihm geoffenbart wurde im Epheserbrief, was bis dahin in Gottes Ratschluss verborgen war. Aber eine Parallele haben wir. Das Kommen des Herrn Jesus wird auch für seine Gemeinde, ich spreche jetzt von der Entrückung, völlig überraschend sein. Er wird völlig überraschend kommen, plötzlich kommen. Und in diesem Sinn können wir diese Worte auch sehen. In einer Stunde, da ihr es nicht meint, sagt der Herr. Es ist ja immer die Frage, ist die Entrückung vor der Trübsal oder aus der Trübsal? George Peter sagte dann immer sehr salomonisch, euch geschehe nach eurem Glauben im Zusammenhang zu dieser Frage, um mir die Schärfe zu nehmen. Ich persönlich bin der Meinung, sie wird vor der Trübsal sein, ist für mich überhaupt kein Grund, der mich trennt von jemandem, der sie aus der Trübsal sieht, weil ich habe mal früher felsenfest verfochten, dass sie aus der Trübsal ist und habe gesagt, das andere ist unbiblisch. Und dann wird man barmherziger, wenn man selber erlebt hat, dass man aufgrund der Bibel sich in solchen Fragen verändert hat, nicht aufgrund von Literatur. Und deshalb, wir werden sehen, das Wichtigste ist, dass wir dabei sind. Aber sollte die Entrückung aus der Trübsal sein, werden wir erst im Rückblick erkennen, wann die Trübsal begonnen hat. Da können Sie ganz sicher sein, weil der Herr wird völlig überraschend kommen. Und nicht, dass man da sitzen kann, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Runterzählen. Er wird völlig überraschend kommen, unser Herr. Und in Lukas 21, da lesen wir, dass unser Herz nicht beschwert wird mit Saufen und Fressen und Sorgen des Lebens. Und da wird ganz deutlich, ein Teil der Gemeinde Jesu muss bei der Entrückung in einem ungeheuren Wohlstand leben. Ein Teil. Wer in Verfolgung lebt, der hat keine Probleme mit Sorgen des Lebens, mit Fressen und Saufen, wie es der Herr dort sagt, mit dem ganzen Wohlstand. Sondern ein Teil der Gemeinde Jesu muss in einem ungeheuren Wohlstand leben. In der Gefahr, sich im Leben zu verlieren, im täglichen Leben, wenn dieser Tag kommt, dass er nicht wie ein Fallstrick über uns kommt, sagt Lukas in dem Zusammenhang. Das nur als eine kleine Anmerkung. Wie gesagt, das Wichtigste ist, wir sind dabei und freuen uns dann am Herrn, beim Herrn, egal wann sein wird, dass wir uns dort wiedersehen. Das ist das Allerwichtigste in dem Zusammenhang. Der Gerichtstag des Herrn, das dritte, Vers 2 bis 5. Mit Vers 2 geht nun der Blick ganz klar auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, der Tag des Herrn und das damit verbundene Gericht. Und nach den anderen Stellen des prophetischen Wortes wird er ein Tag des Gerichts oder wird es ein Tag der Gerichte über die ganze Welt und Menschheit sein. Vers 2 bis 5. Und hier wird auch deutlich, dass es aber auch ein Gerichtstag über sein Volk Israel ist. Und damit haben wir hier bei Malachi den prophetischen Blick in die Trübsal Jakobs, wie sie bei Jeremia genannt wird. Wenn es auch innerhalb von Gottes auserwähltem Volk zu einer Scheidung zwischen den Gottlosen und den Gottesfürchtigen kommen wird. Für Israel wird die Trübsal ein Läuterungsgericht sein. So wie Gold und Silber geläutert wird, geschmolzen wird im Ofen, damit die Verunreinigung ausgeschieden wird, die Schlacke ausgeschieden wird, oder auch Laugesalz, um zu reinigen. Und wir sehen hier einmal mehr Gottes heiliges Wesen. Er kann niemals das Böse in sich vereinen oder aufnehmen, sondern es muss ein Läuterungsgericht kommen. bevor er mit seinem Volk zum Ziel kommen wird. Eine Scheidung zwischen göttlich und widergöttliche. Eben das Laugensalz, Feuerbilder der Reinigung. Etwas anderes ist das Gerichtsfeuer, das den Gottlosen mit Stubbel verbrennt. Das hören Sie morgen in der Predigt, das endgültig ist. Also Läuterung vom gottlosen Wesen und damit verbundene Läuterung für die bevorstehende Errettung. Es muss kommen ein Erlöser aus Zion, der das gottlose Wesen aus Jakob abwendet in dem Zusammenhang. Vers 3, mit der Erwähnung der Söhne Levis wird noch einmal deutlich, dass es hier zunächst um ein Gericht innerhalb Israels geht und als Folge davon wird eine reine Priesterklasse für den Dienst im vierten Tempel im tausendjährigen Reich entstehen. Ich habe in dem Zusammenhang Hesekiel zitiert von den Zadokiten innerhalb der Leviten, die die Opfer bringen werden und die anderen Leviten, die den übrigen Dienst machen werden. In Vers 4 haben wir aber auch einen Hinweis auf das neue Herz und die neue Gesinnung, die Israel mit seiner Errettung bekommen wird. Der neue Bund, von dem auch Jeremia 31, Vers 31 bis 40 spricht. So werden sie dann dem Herrn einen wohlgefälligen Gottesdienst feiern, wohlgefällige Opfergaben bringen. Sie werden angenehm sein. Am Anfang von Malachi sagt er, Türen zu am Tempel. Es hat gar keinen Wert, bringt lieber keine Opfer. Und jetzt plötzlich ein wohlgefälliger Gottesdienst. Und das ist ein Hinweis, dass auch wir nur durch das Opfer des Herrn Jesus, durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes des neuen Lebens, nur dadurch Gott wohlgefällig sein können und niemals aus eigener Kraft oder Anstrengung. Das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein, wortgemäß Römer 12, 1 und 2. Man kann sogar übersetzen Christusgemäß, weil Christus das fleischgewordene Wort ist. Nur durch ihn können wir wirklich Gott wohlgefällig leben, nicht aus uns selbst, nur durch das neue Leben, das wir in ihm haben. Auch in Vers 5 ist Gottes auserwähltes Volk gemeint, in dem von dem Gericht gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und Ausbeuter die Rede ist, von denen, die ihn nicht fürchten. Wir haben die Parallele in Micha 5, Vers 9 bis 13. Und ich habe das heute Mittag schon gesagt, damit steht fest, dass ein Jude, der in Israel lebt oder der als Jude geboren wird, nicht automatisch gerettet ist. Auch wenn Gottes Volk nach wie vor Israel ist, Gottes auserwähltes Volk. Wir lesen in Sacharja 13, Vers 8, dass durch die Trübsalzeit hindurch ein Drittel gerettet wird und zwei Drittel werden umkommen. Nun, jetzt habe ich Ihnen gesagt, in Israel war es immer nur der treue Rest, der mit dem Herrn gelebt hat. Und Paulus sagt uns in Römer 9, Vers 27, dass nur ein Rest gerettet wird. Und in Römer 11, Vers 26 sagt er uns, dass ganz Israel gerettet wird. Jetzt ist die Frage, wie passt das zusammen? Bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu wird jeder Jude, der dann lebt, gerettet werden. Jeder, weltweit. Das ist ganz Israel. Wenn wir das jetzt heilsgeschichtlich sehen, ist es aber nur der Rest Israels, der am Ende gerettet wird. Und den treuen Resten finden wir heute in den Juden, die Christus als ihren Messias erkennen. Und so passt es zusammen. Heilsgeschichtlich gesehen der Rest und zugleich ganz Israel. Weil jeder Jude, der weltweit lebt, bei der sichtbaren Wiederkunft Christi gerettet wird. Da stehen wir wieder beim Geheimnis der freien Gnadenwahl Gottes einerseits und der Verantwortung des Menschen andererseits. Ich möchte Ihnen dazu sagen, eine andere Frage ist, wie können wir Juden das Evangelium bezeugen? Wir können es nicht auf gleicher Weise wie in den Heidenmissionen. Deshalb sagt Paulus nicht umsonst, den Juden bin ich ein Jude geworden und denen ohne Gesetz, ohne Gesetz. Er sagt nicht, den Pankern bin ich ein Panker geworden und wie das heute oft ausgelegt wird und denen bin ich das geworden, sondern er sagt, den Juden ein Juden, denen ohne Gesetz, also diese zwei Teile. Wir können Israel nur durch das Zeugnis der Liebe gewinnen, in Wort und in Tat. Das Wort gehört auch dazu. Aber durch das Zeugnis der Liebe, nicht wenn wir von oben herunterkommen und sagen, ihr da und habt Christus verworfen und so weiter. Zumal als Deutscher. Da geht der Rollladen schneller runter, wie wir gucken können. Und ich sage Ihnen das eine, wenn Sie mal einem Holocaust-Überlebenden gegenüber gesessen sind, an dem hormonelle Versuche gemacht wurden, ich dachte, es sei eine Frau, der den Todesmarsch überlebt hat und der einem dann Fragen stellt, da bleibt jedes Wort hier stecken erstmal. Da ist man ganz fertig mit, ganz schnell fertig mit leichtfertigen Antworten. Und dann kann man nur noch innerlich ringen und beten, dass der Herr einem Weisheit gibt, der Zugang zu diesem Herz und so zu reden, dass Liebe geweckt wird und nicht gerade wieder wir da oben und ihr da unten und ratsch ist der Rollladen unten. Das nur an dem Zusammenhang. Also ein Jude wird nur durch Christus gerettet, aber es ist eine ganz wichtige Frage, wie bezeugen wir das Evangelium gegenüber Israel? Wir kommen zum vierten, Gottes unveränderbare Treue. Noch einmal betont der Herr in Vers 6, dass er absolut treu zu seinem Bund steht in diesem Zusammenhang. Und deshalb kann der Grund für den traurigen Zustand Israels zur Zeit Malachi und für das kommende Gericht nur auf der Seite des Volkes liegen. Das ist das Ergebnis, das sich hier heraus ergibt. Sie haben sich geändert. Sie sind von Gottes Ordnungen abgewichen. Zugleich ist aber diese Treue Gottes zu seinem Bund mit Abraham trotz allem Ungehorsam und Versagen des Volkes der einzige Grund, warum es ein Volk Israel heute überhaupt noch gibt. Wäre jetzt ein Thema für sich mal, die Geschichte zu betrachten. Es ist ein Phänomen, können Sie mit nichts anderem vergleichen. Der einzige Grund, warum es Israel noch gibt als Volk, weil Gott treu zu seinem Bund mit Abraham steht. Es gibt keinen anderen Grund aus der Geschichte, den Sie anführen könnten, wenn Sie sich etwas mit Geschichte befasst haben. Damit haben wir dieses Wort, trotz der Schuld Israels, die darin erwähnt wird, auch etwas Hoffnungsvolles, so wie es Jesaja sagt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und genau daran knüpft Paulus an in Römer 11, Vers 25 bis 29, an der unwandelbaren Bundestreue Gottes mit seinem Volk. Und deshalb spricht er von der zukünftigen Errettung Israels, weil Gott treu zu seinem Bund steht. Fünfte, Israels Ungehorsam. Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Israels Schmach und das kommende Gericht hängt nicht mit Gottes Untreue zusammen, sondern mit der Schuld seines Volkes. Die Treue des Herrn macht in Vers 7 in nur noch erschütternder Weise die Untreue Israels deutlich. Denken Sie an Psalm 105 und Psalm 106. Wir haben hier zwei Linien. Psalm 105, die einzigartige Treue zu seinem Gottes, zu seinem Volk. Eine total einseitige Sache. Psalm 105, nur die Treue Gottes zu seinem Volk. Und dann kommt Psalm 106, die Untreue Israels gegenüber seinem Gott. Und dann kommt Psalm 107, die Zukunft der Lobpreis der Erretteten am Ende der Geschichte Israels. Aber wir haben hier diese doppelte Linie bei Malachi. Die Treue Gottes zu seinem Volk und auf der anderen Seite die Untreue des Volkes zu seinem Gott. Die Geschichte Israels ist in doppelter Weise einseitig. Ist einseitig auf der Seite Gottes einerseits und ist einseitig auf der Seite des Volkes andererseits. Treue und Untreue. Von der Seite Gottes muss Gott deshalb seinem Volk Gericht ankündigen. Und zu seinem angedrohten Gerichtsworten steht der Herr genauso wie zu seinem Bund. Das ist jetzt das Nächste, was wir sehen müssen. Und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit für das Volk, dem kommenden Gericht zu entkommen, indem sie selbst zu Gott umkehren. Und das finden wir auch beispielsweise in der Bußpredigt des Petrus nochmal, in der Pfingstpredigt. Apostelgeschichte 2 wird uns das auch erwählt. Wir haben hier in Vers 7 zugleich eine prophetische Vorausschau auf die zukünftige Bekehrung Israels. Zacharia 12, Vers 10. Der Rest Israels, der zugleich ganz Israel sein wird, der Geist der Gnade wird ausgegossen, der Buße. Und dann, sie werden mich sehen, den sie durchstochen haben, und auf ihn blicken. Wieder eine Stelle, in der wir ganz klar sehen, dass Jesus Gott ist. Jahwe sagt, sie werden mich sehen, den sie durchstochen haben, und auf ihn blicken, in einem Satz. Nun sehen wir in Vers 7 die Gegenfrage Israels und die völlige Blindheit in ihrem Trotz gegenüber dem Herrn. So ein Trotzen oder Hadern gegen Gott ist Sünde. Ich habe schon gesagt, wenn es aus dem selbstgerechten Herz kommt, was ganz anderes ist, das zerbrochene Herz. Das ist der große Fehler heute in der psychologisierten Seelsorge, wenn den Leuten gesagt wird, du hast ein Recht darauf, mit Gott zu hadern. Oder ein Recht darauf, ihm die Meinung zu sagen. Jeremia hat auch den Tag seiner Geburt verflucht. Oder andere Dinge, aber das war aus dem gebrochenen Herzen. Und das hat der Herr gesehen. Aber nicht aus dem selbstgerechten Herzen, dem die Gottesfurcht fehlt. Der Ungehorsam des Volkes wird festgemacht. Sie berauben Gott, indem sie ihm die im Gesetz vorgeschriebenen Abgaben vorenthalten. Und damit wird nochmal deutlich, was der Herr dann als Gericht sagt, ihr kläglicher Zustand ist Folge ihrer Untreue und nicht Gottes Untreue. Er ist treu geblieben. Wir können eine Wahrheit daraus lernen. Wenn wir auf irgendeinem Gebiet etwas zurückhalten, wo wir wissen, wir sollen das dem Herrn geben, ob das jetzt ein Lebensbereich ist, ob das materiell ist, ob es etwas anderes ist, was wir erkannt haben, und wir halten das zurück, es wird niemals zu unserem Vorteil sein, geistlich. Immer zu unserem Nachteil. Deshalb, dass es ihnen so schlecht geht, ist Folge davon, dass sie dem Herrn Dinge vorenthalten haben. Wir kommen zum 6. Gottes Segensverheißung, Vers 10 und Vers 12. Wir sprachen von dem trotzigen und frechen Hadern des Volkes mit Gott. Es steht uns Menschen niemals an, mit Gott zu rechten, eben aus dieser falschen Haltung heraus, Römer 9,20, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott, sagt uns Paulus. Aber hier fordert der Herr sein Volk auf, ihn zu prüfen. Vers 10 und Vers 12, bring den Zehnten in das Vorratshaus, damit ihr Nahrung, dann mit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übersmaß. Und dann, er wird den Fresser bedrohen und alle Nationen werden euch glücklich preisen, was im Folgenden kommt. Trotz Israels Ungehorsam lässt der Herr sich beim Wort nehmen, damit das Volk einmal mehr seiner Treue bewusst wird. Was für eine Liebe steht hier dahinter. Wie wirbt er um das abgefallene und ungehorsame Volk, obwohl dies der Herr niemals nötig hätte oder tun muss. Wenn Israel ihn beim Wort nimmt, die Abgaben gibt, wird er Segen vom Himmel schüttern. Wir haben eine Verheißung hier, die weit über die Zeit Maleachis herausgeht. Wir kommen wieder in das messianische Reich, wenn die Wüste blühen wird. Steht da, die Wüste Juda wird blühen, das tote Meer wird vollständig genesen, Süßwasser sein, es wird jede Menge Fische geben, alles was damit zusammenhängt, wenn das Land aufblühen wird, nachdem sie Christus als ihren Herrn erkannt haben. Und damit sehen wir, der Herr kommt mit seinem Volk und mit seinem Land um seines Namens willen am Ende zum Ziel. Jetzt ist noch die Frage, wir sind in der Zeit schon wieder im X-Bereich, glaube ich, die Frage, was der Zehnte für uns bedeutet. Interessant, wir finden den Zehnten schon vor dem mosaischen Gesetz. Wir finden ihn das erste Mal bei Abraham gegenüber Melchisedek, ohne jede Aufforderung vom Herrn, dass er der Zehnte gebracht hat. Wir finden ihn bei Jakob, der dem Herrn den Zehnten gebracht hat in Bethel, der so Mose 28, 22 versprochen hat. Also es ist älter wie das Gesetz der Zehnte. Allerdings finden wir im Neuen Testament keine Angaben mehr, sondern Paulus sagt uns, dass der Herr einen fröhlichen Geber lieb hat. Und ich möchte so sagen, der Zehnte ist eine gute Bemessungsgrundlage. Und jeder, der den Zehnten gibt, wird erleben, wie der Herr seinen Segen darauf legt. Das ist so. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns einen Swimmingpool leisten können und eine Villa bauen und einen dicken BMW oder sonst was kaufen, wenn wir treu den Zehnten geben. Aber der Herr wird seinen Segen geben. Er wird für das Nötige sorgen, das wir nötig haben. Das wird jeder erfahren. aber es ist eine gute Bemessungsgrundlage. Und wir sollten einfach in dem Bewusstsein leben, dass alles, was wir sind und haben, es geht ja nicht nur ums Materielle, es geht um alles gehört Christus. Und wie wir ihm damit umgehen, da stehen wir in der Verantwortung von ihm und da können wir uns von ihm führen lassen. Und er kann einem dann einmal Freiheit schenken, etwas zu kaufen, er kann einem Freiheit schenken, etwas zu verzichten und er kann einem auch die Freiheit schenken, mehr zu geben, wie der Zehnte, im Zusammenhang. Und noch etwas müssen wir beachten. Der Herr hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Aber es kommt noch was dazu. Wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen, Epheser 1,3. Für Israel wird sich das im tausendjährigen Reich alles materiell erfüllen, die Wüste wird blühen und alles. Und der Herr kann uns heute auch materiell, wo er möchte, geben. Aber viel wichtiger ist der geistliche Segen, den wir haben und den der Herr dadurch schenken kann. Denken Sie an die Gemeinde in Jerusalem, die später sogar verarmte. Aber welcher Segen ist von ihr ausgegangen? Weil sie das Evangelium nicht nur in Jerusalem behielten, in Judäa, sondern maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es bis an die Enden der Welt gelaufen ist. Unser Herr wird niemals den zu kurz kommen lassen, den wir, wenn wir ihm den ersten Stellenwert geben. Und es ist ganz interessant, Sie können die Probe aufs Exempel machen. Wenn Sie an der Sache des Herrn sparen, wo Sie wissen, Sie sollten geben, dann müssen Sie nachher sparen. Und wenn Sie bereit sind zu geben, auch wenn Sie nicht wissen, wie es werden soll, und dann landet das Geld am Schluss, auch wenn es weh war. Eine ganz interessante Erfahrung. Verstehen Sie mich jetzt ja nicht falsch, das bedeutet nicht, dass wir jetzt in der Finanzkrise die beste Rendite haben, wenn wir möglichst viel geben. Das wären wieder völlig falsche Motive in unserem sündigen Wesen. Aber es ist tatsächlich so. Wenn wir beginnen, bei dem zu sparen, wo wir wissen, wir es tun sollen, dann müssen wir wirklich sparen am Ende. Wenn wir ihm gehorsam gegenüber ihm handeln, dürfen wir immer wieder erfahren, wie der Herr wirklich das, was wir nötig haben, auch gibt. Als der Herr Jesus seine Jünger gefragt hat, Lukas 22, Vers 34, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas, mussten sie bekennen, nichts. Und dieser Satz wird jeder fröhliche Geber bestätigen können. Wir können noch etwas Letztes von Vers 11 bis 12 lernen. Gott wird seinen Arm bewegen, wenn sein Volk ihm in der richtigen inneren Haltung dient und sich ihm hingibt und seinem Wort gehorsam ist. Nun, ich glaube nicht, dass noch die große Welterweckung kommt. Die Bibel redet am Ende vom Abfall und von der Verführung. Und trotzdem baut der Herr seine Gemeinde und wir leben hier in Westeuropa wirklich in einer Zeit des völligen geistlichen Zerfalls. Aber bei Malachi musste ich schon manchmal denken, vielleicht würde der Herr seiner Gemeinde in unserer Zeit noch einmal ein leuchtendes Zeugnis schenken, inmitten allen Abfall, zu machen ihn nicht rückgängig. Aber wenn wir selbst das befolgen würden, wenn nur deutlich wird, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem Christus gegenwärtig ist und die sein Wohlgefallen hat. Und wenn es uns wirklich um seine Ehre geht, um seine Herrlichkeit, um ihn zu fürchten und nicht um uns selbst. Vielleicht würde der Herr dann noch einmal seinen Arm bewegen. Und auch wenn er es nicht tut, wollen wir trotzdem ihn ehren, ihn fürchten, ihn lieben und ihm vertrauen. Soweit.